Liebe Geschwister, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Es ist schön, dass wir zusammenkommen dürfen, Gottesdienst feiern dürfen, dass wir diese schönen Lieder singen dürfen, mit denen wir unseren Herrn Jesus Christus anbeten, den wahren König, König der Könige, Herr der Herren. Es ist für uns eine sehr befreiende Botschaft, dass wir zum Himmel blicken dürfen und wissen dürfen, dort ist unser wahrer König. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Wir wollen das Wort Gottes betrachten. Wir sind als Gemeinde in einer Predigtserie zum Titusbrief und ich habe gestern geprüft, wann ich die erste Predigt hier gehalten habe zum Titusbrief. Das war im Februar und ich mache ja immer solche Predigt-Handouts, nennt man das, also das Zettel, gell? Und dort habe ich draufgeschrieben, der Hintergrund zum Titusbrief hat viele Ähnlichkeiten mit unserer heutigen Situation. Unser Umfeld ist durch und durch weltlich und lehnt christliche Wahrheiten und ein christliches Leben ab. Titus als junger Missionar bzw. Pastor wird von Paulus unterwiesen, worauf er sich angesichts diverser Probleme konzentrieren soll, und dann habe ich geschrieben, quasi ein Basisprogramm für die Gemeinde. Also das ist die Motivation, diesen Brief gemeinsam zu betrachten, weil die Situation, in der Paulus hier rein spricht, sehr ähnlich ist unserer heutigen Situation, was das allgemeine Klima anbelangt in der Welt, in der wir leben. Und der Brief gibt uns sehr kompakt Anweisungen, wie wir uns in dieser Situation verhalten sollen, wie wir leben sollen, aber auch wie wir das Evangelium verkündigen sollen. Und ich habe dann auf diesem Zettel noch draufgeschrieben, eine Verheißung zum Schluss, wie die ersten Christen die heidnische Welt der Antike umgekrempelt haben. Und das ist wirklich so, die ersten Christen haben die Welt auf den Kopf gestellt durch ihre Botschaft. So dürfen auch wir das in einem Zeitalter erwarten, das das Christentum verworfen hat und zunehmend wieder heidnisch wird. Also ich bin, je mehr ich diesen Brief lese, studiere, erschrocken darüber, wie eng die Parallelen des damaligen Denkens, das war die griechisch-römische Welt, wie parallel diese Denkweise heute ist. Ich bin immer mehr erschrocken, aber eben auch ermutigt, nicht das Handtuch zu werfen und sagen, es hat eh alles keinen Sinn, also keine deprimierende Botschaft, sondern es hat einen Sinn. Gott hat uns das Evangelium gegeben. Und einer meiner Lieblingsverse ist es, Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der glaubt. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Glaube, deswegen predige ich das Wort Gottes, weil ich darauf vertraue, dass eine Kraft darin liegt, die übermenschlich ist sozusagen. Wir befinden uns aktuell in diesem Abschnitt im Titusbrief, wo Paulus den Mitgliedern eines Haushalts sagt, wie sie durch ein Leben, das von der Wahrheit des Evangeliums durchdrungen ist, Licht sein können in dieser Welt. Wir haben gelesen von den alten Männern, den alten Frauen, den jungen Frauen, den jungen Männern, und heute lesen wir über die Sklaven. Und bei allem, was Paulus sagt, ist sein Anliegen, dass sie ein Zeugnis, ein Licht sind in der Finsternis. Das ist die Motivation. Es geht nicht um Gesetzlichkeit, es geht nicht darum, um Rechthaberei, um, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, sondern es geht darum, ein Zeugnis für Gott zu sein, ein Licht in dieser Welt zu sein. Und auch in der Vision, die wir als Gemeinde vorbereiten, spielt das eine wichtige Rolle. So, wir lesen die Verse 9 und 10, die heute im engeren Sinn die Basis für die Predigt darstellen. Die Sklaven sagt Paulus, die Sklaven ermahne ihren eigenen Herren, sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren oder schmücken. Ja, das ist Gottes Wort. Wenn wir heute über Sklaven reden, ein Thema, das uns ja eher fremd ist, dann muss uns bewusst sein, dass Sklaven in der damaligen Welt fester Bestandteil eines Haushalts waren. Sowohl hatten Christen selber Sklaven, als auch, dass Sklaven Christen waren. Also beide Seiten sind vertreten gewesen sozusagen. Für unsere Ohren ist dieser Gedanke ziemlich irritierend. Wie kann Paulus solche Dinge von einem Sklaven fordern? Warum hören wir nicht eine Botschaft, wo er sich einsetzt für die Freiheit der Sklaven? Warum hören wir nicht eine Botschaft, dass er als, ich würde es mit unseren heutigen Worten sagen, als Sozialaktivist für die soziale Gerechtigkeit und die Würde des Menschen kämpft? Stattdessen nimmt er das als gegeben an und bringt eine Botschaft, wo wir sagen, buh, die hat es aber in sich. Und wir werden heute wiederum sehen, dass die Bibel zu dieser Frage eine sehr ausgewogene Sicht hat. Wenn wir an Sklaverei denken, dann denken wir sofort an die Sklaverei in Amerika. Und diese Sklaverei war unfassbar grausam, menschenverachtend, hat die Würde des Menschen mit Füßen getreten, hat also viel Elend über den schwarzen Kontinent gebracht, die bis heute andauert und auch in den USA die Problematik zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerungsgruppe ist immer noch da und hat ihre Wurzel in der Sklaverei. Und wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir, wenn wir hier von Sklaven reden, nicht von dieser Form von Sklaverei sprechen. Und es freut mich auch sagen zu können, dass Christen diejenigen waren, die sich intensiv eingesetzt haben für die Abschaffung des Sklavenhandels in England und USA und so weiter. Ich nenne einen Namen, William Wilberforce, war ein Parlamentarier, der sich über Jahre hinweg eingesetzt hat, bis dann endlich 1807 das Gesetz gegen den Sklavenhandel verabschiedet wurde und der Sklavenhandel verboten wurde, was dann sich positiv ausgewirkt hat auf die Unterbindung dieser ganzen Sklaverei. Heute wollen wir uns mit dem Sklavenwesen in der griechisch-römischen Welt beschäftigen. Das ist also die Welt, in der Paulus da reinspricht, weil sonst können wir den Text gar nicht richtig verstehen. Ich möchte dann über die Bedeutung dieser Ermahnungen reden. Was bedeuten sie für uns? Und zuletzt, das Thema des Sklaven hat auch eine geistliche Bedeutung über sozusagen die irdische Botschaft hinausgehend. Ja, das Sklavenwesen in der griechisch-römischen Welt, wie gesagt, es war eine Selbstverständlichkeit, dass Sklaven in einem Haushalt waren. Es war so normal und selbstverständlich, dass niemand, und das ist also geschichtlicher Konsens, niemand, aber auch schon gar niemand, nicht einmal die Sklaven selber, wären auf den Gedanken gekommen, diese Form der Sklaverei, wie wir sie da sehen, abzuschaffen. Eine Abschaffung der Sklaverei in dieser damaligen Zeit hätte ein wirtschaftliches und soziales Chaos verursacht und damit einhergehend viel Elend und Armut. Darum lesen wir im Neuen Testament mit einer Selbstverständlichkeit, die uns also teilweise komisch anrührt. Zum Beispiel Jesus in seinen Gleichnissen oder auch Begebenheiten, die Jesus hat mit Sklaven. Wir lesen selbstverständlich, dass es Sklaven gibt. Paulus und Petrus sprechen über diese Problematik. Ich habe auf diesem Zettel euch die Bibelstellen aufgelistet, wo überall von dieser Thematik der Sklaven die Rede ist oder die wichtigsten Stellen. Und es gab zur Zeit des Neuen Testamentes zwei Gründe, warum Menschen Sklaven geworden sind. Der erste Grund war der, dass sie bereits im Haus als Sklaven geboren wurden. Das heißt, die sogenannten Hausgeborenen. Das waren Sklaven, Also die haben abgestammt, da waren die Eltern oder Voreltern bereits Sklaven und die sind zumeist durch Kriege, wo also ein Volk das andere überwältigt hat, zu Sklaven geworden und sind dann so in den Haushalt eingeordnet worden und das hat sich weiter vererbt, muss man richtig sagen, ja, weiter vererbt. Zur Zeit des Neuen Testamentes war das eher untergeordnet, die Frage von Kriegen. Da gab es nicht so viele Kriege. Da war der Kaiser Augustus, der hat sich selber als Friedefürst betrachtet. Der hat die Welt befriedet. Das heißt, der hat die Welt befriedet, indem er alle niedergemacht hat. Und erst dann im jüdischen Krieg gab es wieder Sklaven und es waren dann jüdische Sklaven. Das ist sehr, sehr, sehr dramatisch. Der zweite Grund aber, warum Menschen Sklaven geworden sind, ist, weil sie sich selbst in die Sklaverei verkauft haben. Und es gibt ein Buch von John MacArthur, das heißt Sklave Christi, wo er ein bisschen auch über diese Problematik schreibt. Und ich lese kurz vor, er sagt hier, die Sklaverei bot auch ein gewisses Maß an sozialem und wirtschaftlichem Schutz für diejenigen, deren Herren freundlich und sehr angesehen waren. Sklaven brauchten sich nicht um ihre nächste Mahlzeit oder um ein Dach über dem Kopf sorgen. Sie mussten sich einzig und allein um die Interessen ihres Besitzers kümmern. Dafür sorgte der Herr für ihre Bedürfnisse. Daraus sehen wir, dass es gute Gründe gab, für einen Menschen sich in die Sklaverei zu verkaufen. Also entweder er war so verschuldet, dass er seine Schulden nicht zahlen konnte, oder aber er wollte einfach Sicherheit für sein Leben haben. Die Alternative wäre für viele Menschen der gewesen, dass sie als Tagelöhner ihr Leben dahin fristen. Und dieses Leben als Tagelöhner war von großen Unsicherheiten geprägt. Und so haben viele Menschen, die verarmt waren, sich lieber verkauft und eine gewisse Sicherheit in ihrem Leben gehabt. Es gab aber auch Leute, die sich in die Sklaverei verkauft haben, weil sie dadurch einen sozialen Aufstieg erwarten konnten. Wenn nämlich der Herr, der sie gekauft hat, eine einflussreiche Persönlichkeit war, dann waren sie mit diesem Herrn auch sozial in einer höheren Stufe. Und auch haben sich viele Bildung erwartet. Und das ist wirklich so, dass viele Intellektuellen zu der damaligen Zeit waren Sklaven. Die haben sich verkauft, sie haben dann eine Ausbildung genossen und waren dadurch oft in hohen Ämtern als Lehrer, als Philosophen, als Schreiber und so weiter tätig. Und viele haben dadurch sogar das Bürgerrecht erhalten. Wenn ihr an die Apostelgeschichte denkt, da gibt es einen Felix, mit dem Paulus zu tun hatte und der sagt, er hat um teures Geld das Bürgerrecht erkauft und man nimmt an, dass er einmal ein Sklave war und in seiner Sklaverei durch einen hohen Job Geld bekommen hat, mit dem er sich freigekauft hat und dann auch das Bürgerrecht gekauft hat. Also es gab auch die Möglichkeit eines sozialen Aufstiegs. Und Sklaven wurden auch nach einer gewissen Zeit vielfach wieder freigelassen. Die Kehrseite ist völlig klar, du warst auf Gedeih und Verderben dem Herrn und seinen Launen ausgesetzt. Was der gesagt hat, das hat gegolten. Hattest du Glück und du hattest einen freundlichen Herrn und das sind die Ermahnungen auch in der Schrift, wenn ein Christ Sklaven hatte, wurde er ermahnt, seine Sklaven gut zu behandeln. Wenn du aber einen bösen Herrn hattest, dann war das Leben teilweise unerträglich und eine große Last. Und Petrus ermahnt und sagt, dass die Christen nicht nur den guten Herren dienen sollen, sondern auch den schlechten. Und das gab es wahrlich. Menschenrechte, wie wir sie heute kennen, gab es damals nicht. Ein Sklave war ein Besitz und die Philosophen haben gesagt, ein Sklave ist ein beseeltes Werkzeug. Es ist kein Mensch, es ist ein Werkzeug. Ja, und jetzt schauen wir uns diese Ermahnungen an, die Paulus den Sklaven gibt. Und er sagt, schau, lieber Sklave, du hast auf der einen Seite gewisse Sicherheiten, für dich wird gesorgt, du hast Essen und Kleidung und eine Wohnung. Es war auch bekannt, dass sie auch Familien gründen konnten, auch gewisse Freiheiten hatten sie, wie zum Beispiel die Religionsausübung, wobei es natürlich nicht so war, dass die am Sonntag sagen konnten, lieber Herr, ich gehe jetzt in den Gottesdienst. Das ging natürlich nicht, darum waren Gottesdienste zur früheren Zeit auch vielfach an einem anderen Tag und auch am Abend. Aber sie konnten vielfach ihren Glauben ausüben, aber die Verpflichtung war, dass sie den Interessen des Herrn dienten, dass sie sich unterordnen, dass sie sich wohlgefällig machen, das heißt, dass sie aktiv mitarbeiten, dass sie nicht widersprechen, dass sie nicht stehlen, dass sie nichts unterschlagen. Das war der Deal, würde man heute sagen. Paulus sagt eigentlich nichts anderes zu den Sklaven als das, was von ihnen erwartet wurde. Paulus sagt, haltet ihr eure Verpflichtung ein. Und macht nicht den Fehler, weil ihr glaubt, dass ihr in Christus befreit worden seid, auf das kommen wir dann noch zu sprechen, was das bedeutet, macht nicht den Fehler zu glauben, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, sondern fügt euch ein in die Ordnung. Und es wäre eine Katastrophe für das Evangelium, wenn der Herr weiß, oder auch die anderen wissen es, dieser Sklave ist Christ und er fällt auf, indem er ständig mault, alles besser weiß, sich wieder widersetzt und eigentlich ein negatives Zeugnis ist für den Herrn. Aber wenn du ein treuer Sklave warst, dann konntest du die Lehre, das Evangelium, die unseres Heiland Gottes ist, zieren, schmücken. Und wir überlesen solche Aussagen schnell. Aber ihr müsst euch einmal vorstellen, was es für einen Sklaven bedeutet, wenn er diese Bedeutung bekommt. Du als Sklave, als eine Persönlichkeit, die in der Gesellschaft eher unten angesiedelt ist, du hast die Chance, das Evangelium und Gott selber zu ehren und darzustellen, ein Zeugnis zu sein für Gott. Und wodurch? Indem du gut arbeitest. Also als auch eine Aufwertung der Arbeit sehen wir darin. Die griechischen Philosophen, die haben ja gesagt, die körperliche Arbeit in der Landwirtschaft zum Beispiel, das ist nicht menschenwürdig. Das ist etwas Schlechtes. Und dieses Denken hat sich ja lange fortgesetzt. Und durch die Reformation wurde dieses Denken radikal umgedreht, wo Luther betont hat, dass wir Gott dienen können und Gottesdienst unter der Woche treiben oder umsetzen können, indem wir gut arbeiten. Das war eine unglaubliche Aufwertung der Arbeit, die es in der griechischen Philosophie in dem Sinn nicht gab. Also, das Gebot, sich in die Ordnung einzufügen, durch sein treues Arbeiten, dadurch, dass man ein guter und treuer Knecht ist, Zeugnis zu sein für Gott. Kann man jetzt gut vorstellen, oder ich hoffe es zumindest, dass der eine oder andere sagt, das ist ja gar nicht so weit weg von heute. Wir haben doch eine ähnliche Situation. Als Arbeitnehmer sind wir in gewisser Weise auch Sklaven. Ich sage es jetzt einmal so radikal und ich werde es dann noch ein bisschen ausführen. Also ich habe mich oft als Arbeitnehmer wie ein Sklave gefühlt, dass an mich Erwartungen herangetragen wurden, die ich gar nicht erfüllen wollte, aber ich habe sie dann erfüllt, ich musste sie erfüllen, um meinem Chef, meinem Arbeitgeber zu dienen. Das ist mein Job. Dafür bekomme ich mein Geld. Ich begebe mich in eine Abhängigkeit, ganz bewusst in eine Abhängigkeit. Ich lasse mir die ganzen Sorgen der Arbeitsplatzbeschaffung abnehmen, sondern ich gehe einfach arbeiten, bekomme mein Geld, gehe nach Hause und habe sozusagen hoffentlich alles, was ich brauche. Auf der anderen Seite hat es auch nicht aufgehört, dass man als Arbeitgeber die Verantwortung hat, für seine Arbeitnehmer zu sorgen. Und auch hier sollen sich Christen hervortun, dass sie gute Arbeitgeber sind. Und auch das ist immer eine Schande, wenn man sagt, was, der Chef, dieser Christ, der nützt doch die Leute aus, der unterdrückt doch die Leute, der zahlt schlecht und. Das finde ich furchtbar. Als Christen, wenn wir Arbeitgeber sein sollten, dann haben wir diese Ermahnung, von der wir heute nichts lesen, da haben wir in den anderen Stellen, die ich euch aufgeschrieben habe, haben wir diese Ermahnung, dass der Arbeitgeber seiner Verantwortung nachkommen soll. Die häufigste Situation ist aber, dass wir Arbeitnehmer sind. Und dann gilt diese Aufforderung. Und da würde ich jetzt einfach den Vorschlag machen, dass jeder, der Arbeitnehmer ist, sich einmal in der kommenden Woche Gedanken macht, wo habe ich in meiner Arbeitsstelle mit meinem Chef oder wie auch immer Konflikte? Wo gibt es Dinge, wo ich eigentlich nicht mich unterordnen will oder wo ich mich nicht unterordne? Und es ist immer so, dass wenn wir solche Dinge vor Gott hinlegen, werden uns Dinge bewusst. Und dann können wir uns fragen, wie kann ich mich in der Situation verhalten, dass ich diesen Ermahnungen des Paulus nachkomme. Und wie gesagt, ich habe dann immer sehr viele Dinge gefunden, die ich besser machen könnte, damit nicht eine Konfrontationssituation entsteht, sondern mehr und mehr eine Situation, in der es zu einer guten Kommunikation kommt zwischen Chef und Arbeitnehmer. Weil das ist dann eben die Gnade und der Segen, dass wenn wir das tun, was die Schrift sagt, sich Dinge oft deutlich bessern. Das ist die Hauptbotschaft dieses heutigen Textes, aber ich möchte, wenn wir beim Thema Sklaven sind, noch einen weiteren Text mit uns betrachten, und zwar aus dem 1. Korintherbrief. Ein sehr wichtiger Text, der uns noch weitere Aspekte, die mit dem jetzigen eng zusammenhängen, aufzeigt. Paulus sagt in dieser Stelle: Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Oder man könnte auch sagen, so mach dir nichts draus. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft worden, werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Ich möchte den zweiten Gedanken jetzt einmal aufgreifen von Vers 23, wo Paulus sagt, werdet nicht Sklaven von Menschen. Ich muss euch gestehen, dass ich diesen Vers erst jetzt, nachdem ich mich mit dem Sklaventum in der griechisch-römischen Welt beschäftigt habe, etwas besser verstanden habe, weil es eben sehr üblich war, dass Menschen sich freiwillig in die Sklaverei begeben haben. Paulus sagt, werdet nicht Sklaven von Menschen. Paulus ermutigt die Christen, dass sie diesen Schritt nicht gehen, und er hat ja oben auch gesagt, es ist besser für dich, wenn du frei bist. Es ist besser für dich, wenn du frei bist. Aber es ist nicht das Wichtigste. Auf das kommen wir dann doch. Jetzt die Aussage, werdet nicht Sklaven von Menschen. Und da denken wir an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Das ist dieselbe Sprache, ist die Sklavensprache. Niemand kann zwei Herren dienen. Und die unmittelbare Anwendung dieser Aussage, ich habe sie kurz vorher schon angetönt, ist, dass man sich als Arbeitnehmer vielfach wie ein Sklave fühlt. Und, das muss ich auch sagen, teilweise begibt man sich auch bewusst in Situationen, die uns die Freiheit rauben. Bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, vollkommen frei ist ja niemand. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen ja unsere Verantwortung wahrnehmen und arbeiten. Auch wenn wir zum Beispiel selbstständig sind, sind wir auch nicht vollkommen frei. Ich selber habe ja jahrelang in der Industrie gearbeitet und ich habe das schon auch erlebt. Diese dieses Abhängigkeitsverhältnis. Und was ich erlebt habe, war, je höher du steigst, umso härter wird es. Ja, ich habe begonnen in einem, was weiß ich, mittleres Management und bin dann sozusagen aufgestiegen in das obere Management als Mitglied der Geschäftsleitung. Super Job, super Verdienst. Aber es hat eine Kehrseite. Der Job frisst dich auf. Tag und Nacht und Tag und Nacht und sogar am Wochenende hört das nicht auf, dass du mit den Problemen und mit den Herausforderungen einer solchen Arbeit konfrontiert bist. Und das hat mich zermürbt. Und auch das kann doch nicht sein, dass ich da auf dieser Welt lebe. Ein Leben habe ich sozusagen zur Verfügung. Es kann doch nicht sein, dass ich Tag und Nacht nur dafür arbeite, letztlich, dass mein Chef noch reicher wird. Mein Chef hat damals zu den 100 reichsten Schweizern gehört, habe ich dann gelesen in einer Zeitschrift. Ich dachte, super. Er wird immer reicher und ich komme vor wie ein Esel, dem das Rührblech vor die Nase gehalten wird. Und genauso ist es. Er hat gesagt, ja, dann machen wir einen Börsengang und dann werdet ihr alle reich. Gell? Und so, dachte, okay, aber irgendwann einmal, wann ist denn der Börsengang endlich? Also wie dem auch sei, es hat mich zermürbt. Und dann habe ich immer wieder auch denken müssen an das Wort Jesu. Im selben Kontext, wo er sagt, niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dies alles, nämlich Essen und Kleidung, wird euch hinzugefügt werden. Und das ist eine Verheißung, die müssen wir glauben. Und daran habe ich mich festgeklammert. Das ist Gottes Wort. Und dieser Veränderungsprozess, dass ich dann mich Schritt für Schritt daraus gelöst habe, das war ein Prozess über Jahre. Das ist sehr wichtig. Wir dürfen nicht jetzt einfach da radikal alles abbrechen, sondern das sind Dinge, die ich so erlebt habe, dass ich dass mich das so bewegt hat, dass ich ins Gebet gegangen bin über Jahre. Aber irgendwann war es möglich, sich da rauszulösen und trotzdem meiner Verantwortung als Familienvater und so weiter nachzukommen, weil das ist ja wichtig. Ich meine, wir haben die Verantwortung, haben wir letztes Mal gehört, als Familienväter, dass wir sorgen für unsere Familien. Und daher, ich bin für Radikalität in der Nachfolge, absolut, aber mit einer gewissen Besonnenheit und auch mit einer gewissen Geduld und auch in dem Vertrauen, dass Gott eingreift und unsere Situation sieht und uns, wenn wir bereit sind, auch hilft, dass wir in eine Situation kommen, die erträglich ist für uns. Ja, also ich rede nicht von der totalen Freiheit und so weiter, sondern eine Situation, die erträglich ist und in der wir auch dem Herrn freimütig nachfolgen können. Also ich möchte es wirklich betonen, wie wichtig das ist, dass wir Zeit haben in unserem Leben, dem Herrn nachzufolgen, uns einzusetzen, wo auch immer wir stehen, sei es in der Gemeinde, sei es an anderen Plätzen, wo Gott uns hingestellt hat. Aber Gott will, dass wir ihm dienen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, nämlich die geistliche Bedeutung, dass wir Sklaven Christi sind. Das ist der erste Teil des Textes, wo Paulus sagt, der Sklave ist ein Freigelassener des Herrn, und der Freier ist ein Sklave Christi oder ein Sklave Gottes. Dieser Text hat viele Ebenen. Die erste Ebene ist die, dass wir sehen, dass Paulus die Sklaven ermutigt, dass sie ihr Leben von der Perspektive Christi betrachten. Sie sollen ihr Leben, ihren Stand von der Warte aus betrachten, welchen Stand sie in Christus haben. Er sagt, schau, lieber Sklave, du bist ja eigentlich gar kein Sklave. Du bist ein Freigelassener des Herrn. Du bist vom Herrn befreit. Es gibt eine höhere Perspektive für dich, mit der du dein Leben betrachten kannst. Und das ist die Perspektive aus unserem Stand in Christus. Er sagt, wenn du frei werden kannst, umso besser. Aber er sagt, mach dir nichts draus, wenn es nicht gelingt. Denn es gibt eine höhere Perspektive. Und so sehen wir, dass Christus zum Angelpunkt des ganzen Lebens wird. Ich habe in der letzten Predigt gesagt, darauf hingewiesen, dass die jungen Frauen dienen, wie Christus gedient hat. Ihr Angelpunkt war der Dienst Jesu. Ich habe darauf hingewiesen, dass die jungen Männer ermahnt wurden, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ihr Angelpunkt, ihre Perspektive war Christus. Und jetzt sehen wir bei den Sklaven, dass Paulus sagt, überlegt, denkt, welchen Stand ihr in Christus habt und seid nicht bedrückt dadurch, weil ihr Sklaven seid und vielleicht sogar bösartige Herren habt. Sklaventum gab es aber von jeher und auch im Alten Testament ist Sklaventum ein Riesenthema. Israel, das Volk Israel, war in der Versklavung in Ägypten. Von daher hat die Bibel viel zu sagen zu diesem Thema des Sklavenhauses und zum Thema der Befreiung. Und wer weiß, wie das erste der 10 Gebote lautet, ein Basistext, ein Grundtext für uns Christen. 2. Mose 20 heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Gott erinnert Israel daran, dass er sie von Ägypten befreit hat. Sie waren gerade, haben sie den Durchzug durch das Rote Meer hinter sich gehabt. Sie haben hautnah noch den Sklaventreiber der Ägypter im Nacken gespürt. Und jetzt sagt Gott, ich habe euch hier herausgeführt. Und dann sagt Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keinen anderen Herrn haben neben mir. Das ist das erste Gebot, dass wir keinen Gott haben außer unseren Herrn. Und Gott stellt sich hier sehr wohl als Herr dar. In unserem Text im Titusbrief haben wir gelesen, dass, also das ist in Kapitel 2, das haben wir heute nicht gelesen, dass Christus sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Das ist Sklavensprache. Wir sind Sklaven gewesen, so wie Israel in Ägypten Sklaverei erlebt haben, haben auch wir Sklaverei erlebt. Und zwar die Sklaverei der Gesetzlosigkeit, Sklaverei der Sünde, der Macht des Bösen, der wir ausgeliefert waren. Und Bekehrung, Glaube an Christus und Befreiung bedeutet, dass wir davon befreit worden sind. Und das hat natürlich eine unmittelbare Anwendung für uns. Wir sind Sklaven Christi geworden. Wir sind Freigelassene des Herrn, aber der Freie ist ein Sklave Christi geworden. Und das ist ganz klar. Im Titusbrief beginnt Paulus den ganzen Brief mit der Aussage, Paulus Sklave Gottes. Paulus hat sich selber als Sklave betrachtet und wie gesagt, in der damaligen Welt wusste jeder sofort, was das bedeutet. Bist du wahnsinnig, Paulus? Du bist freiwillig ein Sklave. Paulus sagt, ja, weil ich habe den besten Herrn, den es gibt. Und ich habe nur zwei Möglichkeiten. Entweder diene ich dem einen, dann bin ich frei vom anderen, oder ich diene dem anderen, dann habe ich ein Problem mit dem ersten. Und ich, sagt Paulus, ich möchte Jesus Christus und Gott in Jesus Christus dienen. Und wir haben noch mehr Sklavensprache. Christus hat uns losgekauft und sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt. Wir sind sein Besitz. Das ist Sklavensprache. Wir können nicht sagen, ah, heute freut es mich nicht, heute bin ich wieder mein eigener Herr oder ich weiß nicht wer. Wir sind jeden Tag von früh bis spät Sklaven Gottes, Sklave Jesu Christi. Und der Sklave sagt, Herr, was willst du, dass ich tue? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Botschaft hat einen gewissen Widerspruch in sich. Jetzt sind wir befreit von der Sklaverei und dann sagen wir sind ja gar nicht frei. Wir sind jetzt Sklaven Christi. Die Gebote Gottes sollen wir einhalten und in der Gemeinde sollen wir mitarbeiten und dieses und jenes und alle möglichen Ermahnungen. Ich bin ja gar nicht frei. Und John Stott, ein wichtiger Theologe aus England, nennt das das Paradox. Das Paradox des christlichen Lebens, nämlich Paradox bedeutet Widerspruch. Und ich möchte das vorlesen, was er hier sagt. Er sagt hier, jeder ist auf der Suche nach Ruhe, nach Frieden, nach Freiheit. Und Jesus sagt uns, wo wir sie finden können, indem wir am Kreuz unsere Last abwerfen und indem wir uns der Autorität seiner Lehre unterordnen. Freiheit finden wir in der Tat dadurch, dass wir unsere Last niederlegen. Aber wir finden sie ganz bestimmt nicht dadurch, dass wir hinterher auch die Last Christi abwerfen. Jesus sagt, ihr nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus. Also wir finden sie nicht darin, dass wir hinterher auch die Last Christi abwerfen. Das Paradox des christlichen Lebens ist, unter dem Joch Christi finden wir Ruhe und in seinem Dienst finden wir Freiheit. Indem wir uns verlieren, finden wir uns selbst. Und wenn wir unserer Selbstsucht absterben, fangen wir an zu leben. Das ist das, was Jesus sagt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, uns verleugnen sollen und Leben darin erlangen. Ja, es gibt eigentlich nichts dann hier hinzuzufügen. Das ist eine sehr kompakte und schöne Zusammenfassung, was es bedeutet, Sklave Christi, Sklave Gottes zu sein. Und ich möchte noch kurz zusammenfassen. Ich habe versucht aufzuzeigen, dass die Ermahnungen des Paulus für die Sklaven damals vor 2000 Jahren in gewisser Weise starke Parallelen zu unserem Leben heute haben. Sie gelten für uns als Arbeitnehmer und wir haben große Chance, Licht und Salz zu sein. Das ist eine Antwort auf die Frage, wie können wir das Evangelium verkündigen, indem wir Licht und Salz in dieser Welt sind, als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber oder wo immer wir auch stehen, als junge Frauen, junge Männer und so weiter. Wir können aber noch mehr aus dem Thema Sklaven lernen. Wir sollen uns nicht von Menschen so abhängig machen, dass wir dem Herrn nicht mehr dienen können. Denn letztlich sind wir Sklaven Gottes. Darin liegt unsere Bestimmung und darin liegt unsere wahre Freiheit. Und wenn wir nicht Gott dienen, wem dienen wir dann? Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Geschwister, ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir mit Freude Jesus Christus dienen. Amen. Herr Jesus, ich bete noch von ganzem Herzen, dass das, was in dieser Botschaft drinnen steckt, dass du es uns nahe bringst. Herr, du musst uns das Verständnis geben, du musst uns das Herz auftun, darum bitten wir. Du hast auch verheißen, dass die, die um Weisheit bitten, denen wirst du Weisheit geben. So bitten wir darum in deinem Namen. Amen.